Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Schuld ist oft schwer zu greifen. Im Alltag, im zwischenmenschlichen Bereich ist das so, aber auch im religiösen Bereich, wo Schuld, manchmal auch Sünde genannt, ja eins der Kernthemen ist. Und dieses Ungreifbare, Unklare, das fängt schon bei den Begriffen an. Was ist eigentlich gemeint, wenn wir von Schuld reden? Wo ist der Unterschied zur Sünde? Und wissen Sie, wie genau das mit der Erbsünde nochmal war? Kirsten Dietrich mit einer Annäherung an ein schwieriges Phänomen.
Wer sich mit Religion beschäftigt, muss auch die Frage nach der Schuld stellen, sagt der katholische Fundamentaltheologe Gregor Maria Hoff.
Das ist ein Menschheitsphänomen. In allen Religionen spielt dieses Thema Schuld, Sünde eine Rolle.
Das Problem ist nur, in Bibel und Koran gibt es nicht die eine Vokabel für Schuld. Die Texte verwenden verschiedene Begriffe und, um es nochmal komplizierter zu machen, die sind auch noch mehrdeutig, meinen je nach Zusammenhang Schuld, Sünde oder Strafe.
Der Begriff Schuld, der wird anders eingesetzt. Also es gibt keine begriffliche Differenzierung im Alten Testament zwischen Schuld und Sünde. Aber von Sünde ist durchaus die Rede, etwa im Abfall von Gott.
Es geht um Grenzziehungen, es geht um Verhalten und es geht um das, was nicht im Sinne Gottes ist. Dafür borgt sich das religiöse Nachdenken über Schuld Bilder und Begriffe aus anderen Lebensbereichen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Das Vaterunser, wichtigstes Gebet des Christentums, in fast jedem Gottesdienst betet es die ganze Gemeinde.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Also vergib unseren Schuldigen, das steht durchaus was Finanzielles im Raum,
sagt Gregor Maria Hoff.
Es geht um ganz konkrete Beziehungen zwischen Menschen. Und davon ist im Sinne des Vaterunser dann aber immer eben auch Gott selber eben auch betroffen. Also wie wir auch vergeben unseren Schuldigen, das heißt Menschen, die uns in sehr konkreter Weise etwas schuldig sind, so hoffen wir eben und setzen dann eben auch darauf, dass Gott uns das vergibt, was wir ihm und auch anderen Menschen schuldig bleiben.
Viele Gleichnisse des Neuen Testaments spielen mit dieser Mehrdeutigkeit, erzählen von Silbergroschen, Schuldknechten, verliehenen und eingeforderten Geldsummen oder einem Erbe, das ein Sohn vor der Zeit sinnlos verprasst.
Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.
Aber so wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn mit einem unerwarteten und aller betriebswirtschaftlichen Logik widersprechenden Akt der Vergebung endet, so betont Gregor Maria Hoff generell.
Im Zentrum des Evangeliums steht aber niemals Schuld. Im Zentrum des Evangeliums steht eigentlich immer der Aufruf, der schöpferischen Lebensmacht Gottes Raum zu geben. Dafür kann eben die Bitte um die Vergebung von Schuld und die Bereitschaft, anderen eben also auch zu vergeben, was sie einem schuldig sind, ein ganz, ganz konkreter Ausdruck sein.
Eine vergleichbare Bildwelt nutzt auch der Koran, wenn er von Schuld und Schulden redet.
Wenn man jetzt mal das Wort Dain anschaut, das ist eine finanzielle Schuld, die man hat. Und das Wort für Religion oder das, was üblicherweise mit Religion übersetzt wird, das klingt ganz ähnlich. Nicht Dain, sondern Din und kommt von derselben Wortwurzel.
Sagt Farid Suleiman, islamischer Theologe an der Universität Greifswald.
Das wird so interpretiert, dass die Religion etwas ist, wo der Mensch so eine Art existenzielle Schuld gegenüber dem Schöpfer hat. Und gegenüber diesem Schöpfer hat man eine gewisse Bringschuld, die man da abzuleisten hat. Und das macht man eben halt in einer bestimmten Lebensweise. Und das ist eigentlich dann Dien, das, was man mit Religion übersetzt. Das ist so eine existenzielle Sache, dass ich in einer gewissen Verbindung mit Gott stehe und ihm gegenüber auch mich voller Dankbarkeit zeige.
Religion und Recht waren lange keine getrennten Bereiche. Wer muss was leisten, wenn er welches Vergehens für schuldig befunden ist? Heilige Schriften wie Bibel und Koran enthalten jede Menge rechtliche Regelungen und reden auch in dieser Sprache über Schuld.
Das ist vielleicht exemplarisch dargestellt in der Adamsgeschichte. Und zwar, als Adam im Paradies, die Geschichte ist ja auch aus der Bibel bekannt, Adam und Eva im Paradies sind und von einem bestimmten Baum nicht hätten essen sollen. Und dann aber von dem Satan oder im Koran ist es der Iblis, verführt werden, von diesem Baum zu essen und damit eine Schuld sich aufladen.
Die im Koran aber nicht auf Dauer bestehen bleibt, erzählt Farid Suleiman.
Die Differenz zur christlich-jüdischen Version dieser Geschichte ist, dass Adam und Eva dann Gott um Verzeihung bitten und dass Gott ihnen dann verzeiht. Und damit diese Schuld dann auch wieder aufgehoben ist.
Daraufhin empfing der Mensch von seinem Herrn Worte, worauf dieser ihm verzieh. denn er verzeiht alles und ist barmherzig.
Deswegen, sagt Suleiman, wird im Koran fast jede Sure mit dem Verweis auf Gottes Barmherzigkeit eingeleitet.
Das ist sehr, sehr wichtig, weil es also zu den ganz großen Sünden im Islam gehört, dass man an der Barmherzigkeit Gottes verzweifelt. Egal, was man in seinem Leben angestellt hat, egal, was man gemacht hat, es darf niemals dazu kommen, dass man glaubt, okay, jetzt bin ich verloren. Ich habe so viel Schlechtes gemacht, dass Gottes Barmherzigkeit jetzt nicht ausreicht, um sozusagen diese ganzen Fehltritte, die ich gemacht habe, wieder zu entschuldigen.
Auch für den katholischen Theologen Gregor Maria Hoff hat die Geschichte von Adam und Eva Wichtiges über Schuld zu sagen. Denn damit antwortet sie auf die Frage, warum Menschen eigentlich in einer Welt leben, in der sie immer wieder mit Gewalt und Tod zu tun haben.
Jetzt würden wir heute sicherlich nicht sagen, menschliche Schuld oder wie auch immer ist dafür zuständig, dass der Tod sozusagen in das Leben eintritt. Aber mit diesem mythischen Programm, das theologisch verständlich machen will, wie die Zusammenhänge sind, wird eins sichtbar, dass Schuld etwas ist, etwas sehr Tödliches sein kann.
Und was eben letztlich unausweichlich ist. Die christliche Kirche hat daraus das durchaus problematische Konzept der Ur- bzw. Erbsünde entwickelt. Die menschliche Fortpflanzung platziere jeden automatisch in Sünde und Schuld. Einzige Ausnahme, die Gottesmutter Maria, die sei ohne Schuld empfangen worden.
Das heißt, das System läuft weiter. Ich komme nicht aus dem System raus. Und das muss ich wahrnehmen, dazu muss ich mich verhalten. Das meint dieses Konzept Ursünde.
Die ganze Welt ist vor Gott schuldig,
heißt es im Römerbrief des Paulus im Neuen Testament. Aber, sagt Gregor Maria Hoff,
es geht nicht um Schuldfixiertheit, ne, sondern ein bewusstes Wahrnehmen meiner eigenen Existenz und die Suche nach einem besseren und nach einem guten Leben. Darum geht es dabei.
Bleibt die Frage, wie kommt man wieder raus aus der Schuld vor Gott und den Menschen? Im Islam sei das relativ klar, sagt Farid Suleiman.
Die guten Taten, so heißt es im Koran, löschen die schlechten Taten wieder aus. Das Gebet, das Bittgebet, das rituelle Gebet, das Fasten, die Pilgerfahrt zum Beispiel löscht die schlechten Taten aus. Und ganz wichtig ist auch, dass man mit sich selbst ins Gericht geht. Wer mit sich selbst ins Gericht geht, so heißt es bei einer Überlieferung, der wird am jüngsten Tag nicht mehr gerichtet.
Schuld ergibt sich nur aus Zusammenhängen, in denen ich eine präzise Verantwortung habe und ihr nicht nachgekommen bin. Aber Schuld und Verantwortung sind nicht einfach deckungsgleich.
Ich bekenne
Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld.
So heißt es in der Komplett, dem Gebet zum Abschluss des Tages. Wer wie Ordensleute nach dem katholischen Gebetbuch lebt, beschließt jeden Tag mit einem Schuldbekenntnis. Die eigene Schuld vor Gott tragen, in dem Wissen, dass man selber wenig an der generellen Verstrickung in sie ändern kann, das ist ein Weg, in der Kirche mit Schuld umzugehen.
Die Hoffnung ist tatsächlich eben, dass Vergebung etwas ist, was über den Tod hinaus eben auch denkbar ist. Das ist eine religiöse Perspektive dabei, eine Hoffnungsperspektive.
Gerade die aktuelle Missbrauchskrise, vor allem der katholischen Kirche, zeigt aber, wie schwierig das ist. Vor der Bitte um die Vergebung muss die Aufarbeitung von Schuld stehen, damit Schuldbekenntnisse nicht zum leeren Wortgeklingel werden. Gregor Maria Hoff arbeitet beim Reformprozess Synodaler Weg deshalb in der Arbeitsgruppe mit, die nach notwendigen Veränderungen von Machtverhältnissen fragt.
Es braucht Zeit dafür. Es braucht eine unglaubliche Anstrengung und ein immer wieder neu ansetzen, um zu vergeben. Das gelingt nicht ohne weiteres. Und das erscheint mir nicht nur im Zusammenhang, aber gerade auch vor dem Hintergrund des Missbrauchs in der katholischen Kirche ganz wichtig. Das ist ein lebenslanges Suchen.
Privat hat der Dogmatikprofessor Gregor Maria Hoff übrigens einen etwas einfacheren Weg gefunden, über Schuld und Vergebung zu reden. Er hat nämlich gerade seinen ersten Kriminalroman geschrieben. Welt verloren heißt er. Denn in Krimis, findet Hoff, geht's ja schließlich immer um Schuldfragen.